der Herr zum Paulus gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das muss ich heute jetzt oder darf ich jetzt da in Anspruch nehmen. Schön, dass du da seid. Wer war letzten Sonntag nicht hier? Da habt ihr einiges versäumt, weil so wie wir letzten Sonntag unseren Spencer gesehen haben, das habt ihr noch nie erlebt oder das haben wir nicht erlebt. Der war so gut aufgelegt, der war so gut drauf, dass ich glaubt habe, er hat ein bisschen Gras erwischt und Gras geraucht. Aber dabei war es nur die Kathi, weil die Kathi wieder zurückgekommen ist und er sich so gefreut hat, dass er wieder was Gutes zum Essen kriegt. Und bei mir ist es halt umgekehrt. Eigentlich bin ich total niedergeschlagen, zusammengehaut. Aber ich hoffe und glaube auch, dass ich die Gnade des Herrn mir auch wieder aufrichtet und dass ich euch was weitergeben kann. Wir sind noch einmal bei dem gleichen Thema der Predigtserie, wie erlebe ich Gottes Gegenwart, hat die geheißen. Und ich glaube, das wird jetzt einmal die letzte Predigt sein von mir zu dem Thema. Und ich denke für uns alle, das Thema heute ist Verheißungen und Zusagen, wie Gott durch diese eben zu uns spricht. Und ich denke, alle von uns, die wirklich zu Jesus gehören, für die sind alle Verheißungen und Zusagen in der Bibel von allergrößten Wert, oder? Denke ich, von dem leben wir irgendwie, weil wir da davon immer wieder von diesen Verheißungen zehren können, wenn es uns schlecht geht, die tollen Sachen, was da stehen, was uns ja gesagt werden vom Herrn. Und ja, bei mir war es ja so, ich glaube, ich werde nie zum Glauben kommen, wenn es nicht die wunderbaren Verheißungen gegeben hätte, die ich damals in Oberndorf bei Ebs, bei der Sennerei bei der Alten, dort wo wir die Bibelstunden gehabt haben, wenn ich die nicht gehört hätte, wenn die nicht immer wieder besprochen und vorgelesen worden wären. Und das waren zum Beispiel so Verheißungen, und jetzt hoffen wir, dass das geht. Ja. Die erste, ja. Genau. Die Verheißung zum Beispiel, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das kennen wir alle, aber damals war das für mich neu und das hat mich irgendwie getroffen. Weil ich war nicht beim Vater damals und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und eine weitere Verheißung war dann, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vor allem das war so eine Stelle, die mich wirklich getroffen hat, weil ich habe gewusst, ich habe den Sohn nicht in mir und dann habe ich auch das Leben nicht, dann gehe ich verloren. Und ich war damals beim Zoll und das hat mich so fertig gemacht irgendwie. Wir haben damals alleine Nachtdienst gemacht und da war die Bader-Meinhof-Zeit, da war ziemlich viel los. Und es war wirklich gefährlich damals und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt wirklich in so eine Situation komme und ich wäre erschossen, weil ich bin auf der anderen Seite auch mutig gewesen, ich habe nicht alle durchgewunken, sondern habe schon kontrolliert auch und da hat es manchmal brenzlige Situationen gegeben und da habe ich mir gedacht, wenn es mich jetzt erwischt, dann gehe ich verloren. Das war auch so eine Verheißung, die mich da wirklich aufgerüttelt hat, weil ich gewusst habe, wenn ich mich nicht für Jesus entscheide, dann bin ich verloren. Und dann zum Glück war das ja so, dass wir dann auch andere Verheißungen wieder gehört haben. Dies war eine Verheißung, die mich dann wieder einen Schritt weitergeführt hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das hat dann tatsächlich in mir ein Feuer des Heiligen Geistes entfacht. Und auch dann noch eine Stelle, eine weitere, im 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und die Zeugnisse sind dann das gewesen, was dazu geführt haben, und auch andere Zeugnisse, was ich gehört habe, persönliche Zeugnisse, eben, wo Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben, die haben dazu geführt, dass ich nach einigen Monaten des Wartens dann doch den Entschluss gefasst habe, mich für Jesus zu entscheiden. Und ich habe das damals eben wirklich von ganzem Herzen down in aller Früh beim Zollamt, habe ich mich hingekniet oder bin ich noch gestanden, das kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß auf alle Fälle, dass ich mein Leben mit Leib und Seele total dem Herrn gegeben habe und er hat eine wunderbare Veränderung geschenkt. Und deswegen stehe ich heute da, aus dem Grund, und kann mit euch über das reden, was Verheißungen und Zusagen für uns bedeuten. Und an was denken wir, wenn wir an Verheißungen und Zusagen denken? Dann gibt es da so Kernbegriffe oder solche Punkte, wo uns sofort einfallen. Zum Beispiel Vergebung der Sünden. Da gibt es einige Verheißungen, haben wir jetzt ja gerade gelesen. Auch über das neue Leben haben wir gelesen, neues Leben, neue Schöpfung. Über das ewige Leben gibt es ja jede Menge Verheißungen. Über Gottes Treue, Gnade statt Leistung, das kennen wir auch gut. Oder wir hören in den Verheißungen so vieles, was der Heilige Geist für uns bedeutet, was er in uns oder durch uns vollbringen kann. Er ist unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster und noch vieles mehr. Andere Verheißungen sagen uns eine gute Führung und Bewahrung zu, Segen, Frieden mit Gott, Kraft im Kampf oder manche sprechen auch über die Hoffnung, die über den Tod hinausführt. Ich glaube, das kennen wir alles. Aber wenn wir die jetzt anschauen, die Verheißungen, fällt euch da was auf, irgendwas? Es ist jetzt schwierig, das so zu beantworten. Aber alle diese Stichworte da, die sind positiv besetzt. Also bei all dem, was da steht, da kriegen wir was. Den Heiligen Geist, Führung und Bewahrung, Segen, Frieden mit Gott und so weiter. Und es gibt aber auch noch andere, die hören wir dann nicht so gern. Aber die gehören ebenso zur biblischen Wirklichkeit wie diese, die eben Positives verheißen. Und Gottes Wort enthält aber nicht nur Heilsverheißungen, sondern auch Waren- und Gerichtsverheißungen. Und da möchte ich jetzt da einige, schauen wir uns da an. Zum Beispiel geht es bei einer Verheißung auch im 5. Mose 28, dass dann Fluch gibt bei Ungehorsam oder Tod als Folge der Sünde, Römerbrief 6,33, Gericht Gottes über Gottlosigkeit im Neuen Testament, im Hebräerbrief zum Beispiel, Zorn Gottes über anhaltende Rebellion und sogar über den Ausschluss vom Reich Gottes wird im 1. Korintherbrief gesprochen. Und dann vom endgültigen Gericht, vom zweiten Tod. Also das sind alles ganz ernste Verheißungen, auch, die eben negativ besetzt sind und die uns, aber auch diejenigen warnen wollen, die eben noch nicht zu Jesus gehören. Gott verheißt nicht nur unsere Rettung, sondern auch ein konsequentes Gericht über einen falschen Weg und nicht bereute Sünden. Das ist eine Tatsache. Er ist ein liebender Gott, haben wir auch schon jetzt vor kurzem einmal gehört, aber er kann auch ein zorniger Gott sein. Beides gehört zu seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor langer Zeit, als ich noch jung war, wie wir noch jung im Glauben gewesen sind, da war das gang und gäbe, dass ja jeder von uns, ob wir da zur Christinien, zum Hartl gekommen sind oder zu die Auers damals oder ganz egal oder auch zu die Geislers, da sind überall schöne Bilder gehängt, so aufgezogene Bilder mit Bibelsprüchen und Fotos, die eben davon gekündigt haben, an was wir glauben. Das war da gang und gäbe bei uns, wenn man reingekommen ist, beim Stirnhaus raufgegangen ist, vor der Eingangstür, also so schönes gehängt. und auch im Wohnzimmer haben wir was gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ausschaut, in euren Wohnungen, ich komme ja so wenig auf Besuch zu euch, hauptsächlich nur zu meinen Kindern und einigen wenigen. Ich weiß nicht, ist das nur mehr Nostalgie oder gibt es das tatsächlich noch bei euch? Habt ihr noch sowas hängen? Ich möchte euch jetzt nicht bequatschen oder jammern, dass früher alles besser war, dass wir es früher alles besser gemacht haben. Aber Tatsache ist es, dass man da nicht mehr viel sieht, bei uns leider auch nicht, bei mir daheim. Früher haben wir dann auch noch viel Kalender verteilt und Traktate und ja, manchmal zur Freude, manchmal auch nicht zur Freude der anderen, das ist die wir beschenkt haben. Und eins freut mich immer wieder, wenn man, die Margit ist halt nicht da, nein, aber der Hans-Peter ist da, der kennt das auch und alle anderen, die beim Gebet sind, hin und wieder in Hopfgarten bei der Margit zu Hause, da können wir das nur erleben, die frühere alte Zeit. Die Margit hat nämlich die alte Stube von ihren Schwiegereltern, die hat sie genauso belassen, wie es damals war, wie wir eben jung im Glauben waren, vor 40, fast 50 Jahren. Und da sind in der Stube noch immer die langen Bänke ums Eck herum. Da hängen noch nach wie vor solche Bücher mit solchen Texten. Und wenn ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch durchhängt, dort hängt. Der Wastel kennt das Bild auch. Da ist ein Bild gewesen, so groß ungefähr, mit dem schmalen Weg, der zu Gott führt, und mit dem breiten Weg. Und das sind halt noch sowas, wo wir solche Eindrücke gewinnen können. Aber wir brauchen jetzt nicht darüber jammern, und wenn wir das heute auch nicht mehr haben, muss ich sagen, viel wichtiger als diese Sprüche und eben solche Texte und Bilder an die Wand zu hängen, viel wichtiger ist, dass wir sie im Herzen haben und im Kopf haben. Das ist noch viel wichtiger. Es schaut nichts, wenn man es auch sieht, aber das Wichtigste ist, dass sie da drinnen sind. Und das ist das Wunderbare, dass wir das auch noch so wirklich immer wieder uns vor Augen halten, die ganzen Verheißungen, die wunderbaren. Ja, wir sind mitten in der Predigt, wie spricht Gott durch Verheißungen und Zusagen zu uns. Bei meiner letzten Predigt vor 3 Wochen wird sich wahrscheinlich kaum jemand mehr erinnern können, aber wenn ich es jetzt sage, dann kommt es vielleicht wieder. Wie spricht Gott durch die Geschichte seines Volkes zu uns? Könnt ihr euch erinnern? Da habe ich einiges erzählt. Heute geht es um eine andere, ganz persönliche Weise, wie Gott zu uns redet, eben durch Verheißungen und Zusagen. Und ich denke, dass heute keiner von uns ist, der nicht schon einmal irgendwie enttäuscht wurde. Da wurde irgendwas versprochen oder ausgemacht oder zugesagt und dann haben wir erlebt, dass es nicht eingehalten worden ist. Und ich muss einfach sagen, die Unsitte, die hat es damals schon gegeben, wie ich gläubig geworden bin und bevor ich gläubig geworden bin, und das ist heute noch immer so und es wird fast schon als normal angesehen und man regt sich kaum mehr darüber auf. Da wird einmal vom Handwerker was versprochen, so wie bei uns. Vor 2 Jahren hat man der, ich glaube, jetzt sind schon wieder 2 Jahre her, da hat man der gesagt, der kommt ganz sicher nächste Woche. Aber welche nächste Woche, hat er nicht gesagt. Weil ich warte noch immer drauf und der ist nicht gekommen. Und so ist es. Man wird heute oft hingehalten, man erlebt da Enttäuschungen. Wir wissen ja von der Politik und von der Werbung im Fernsehen, da brauchen wir uns nicht viel zu erwarten, da wissen wir, dass das übertrieben ist. Da sind die Enttäuschungen dann nicht sehr groß. Aber ganz schlimm ist es halt, wenn man von Menschen enttäuscht wird, wo wir eine starke Bindung dazu haben. Zum Beispiel auch vielleicht unter gläubigen Christen, wenn man enttäuscht wird. Das passiert leider auch. Und da hat man dann schon ganz schön dran zu arbeiten, weil das nicht nur unser Vertrauen beeinträchtigt, sondern wirklich auch unser Herz ja, ziemlich trifft und auch Spuren hinterlassen kann in unseren Herzen. Und so ist es einfach eben bei uns Menschen. Aber ganz anders ist es da bei unserem Gott. Bei Gott kann das nicht sein, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und wir wissen es ja, das Alte Testament, das enthält eine Menge an zahlreichen prophetischen Verheißungen, die über das Kommen von unserem Herrn Jesus reden, über seine Geburt, über sein Wirken, über sein Leben, über sein Leiden, über die Wunder, die er dann hat und sogar auch eben über die Auferstehung und danach. Die meisten Verheißungen kennen wir ja und wir wissen es, alle Ankündigungen und Voraussagen oder Vorhersagen, die in den Büchern Jesaja, ist ja so ein bekanntes Buch, Sacharja, Micha und Maleachi zum Beispiel auch, all das, was da drinnen gestanden ist von unserem Herrn über sein Kommen und Wirken, da können wir dann sehen, dass sich das alles schon erfüllt hat. Es wird ja berichtet im Neuen Testament drüber, aber das ist ganz klar, nach Punkt und Beistrich hat sich das alles erfüllt. Ich habe eigentlich einige Folien vorbereitet, es sind sowieso jetzt noch genügend, wenn es nachher sehen werdet, aber da hätte ich auf der linken Seite immer wieder die Prophetie gehabt und rechts das, was erfüllt worden ist von dem, was vorausgesagt worden ist. Aber das war so umfangreich, dass ich das alles lassen habe müssen. Das hätte die Predigt bei Weitem gesprengt. Aber wir wissen, dass all diese Verheißungen, ganz egal, ob es Gottes Gnade betrifft, seinen Segen, seinen Beistand, seine Hilfe in der Not und auch alle jene, die sich auf unser zukünftiges Leben beziehen, dass sie alle zuverlässig und wahr sind. Oder zweifelt jemand dran, hat jemand Zweifel, ob das wirklich eintreffen wird? Ich glaube nicht. Weil wir eben gesehen haben, dass das, was schon im Vorhinein vorausgesagt worden ist, sich auch erfüllt hat. Es gibt eine einzige Sache, gibt's, wo Gott, was mir einfällt, vielleicht gibt es noch zwei oder drei mehr, aber eine Sache, wo Gott Gericht angekündigt hat, das hat er dann nicht eingehalten. Wisst ihr, um was da gegangen ist? Genau, Ninive, wo der Jonas, die bekannte Geschichte, involviert war. Das ist das Einzige, aber das war ja zum Positiven, wo Gott diese Zusage dann eben revidiert hat. Und bei Gott, da ist es so, da geht es nicht um Wahrscheinlichkeiten oder um Möglichkeiten, wie beim Wetterbericht oder bei einer Wahlprognose, da hören wir rein, wahrscheinlich wird es so und so ausgehen, so viel Prozent für die Partei und so weiter. Aber bei Gott ist es ganz anders, denn alle Zusagen und Verheißungen Gottes, die werden sie nicht wahrscheinlich oder vielleicht oder möglicherweise so erfüllen, wie angekündigt, sondern die werden sie genauso erfüllen, wie sie uns Gott in sein Wort verheißen hat. Und das ist wunderbar, weil auf Gott können wir uns wirklich verlassen. Schauen wir, ob es funktioniert. Genau, Gott ist kein Mensch, der lügt, er ist nicht wie wir und bricht niemals sein Versprechen. Hat er je etwas gesagt und es dann nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es dann nicht gehalten? Bei Gott gibt es wirklich keine leichtfertigen Reden oder haltlose Versprechen. Wenn er spricht, dann steht er dazu. Eine der häufigsten und trostvollsten Zusagen für mich selber in der Bibel, die findet man in Josua 1,9 zum Beispiel. Es gibt mehrere gleichartige. Und da steht drinnen, also mit einem Satz, ich bin mit dir. Das ist das, was mich immer wieder, auch heute, weil ich so schlecht benannt gewesen bin und dann habe ich mir auch auf das wieder, ist mir das wieder gekommen, er ist mit mir, wenn ich da stehe und wenn ich eigentlich auch morgen das nicht geht, aber es geht dann doch. Und so hat er zum Josua gesagt, ich sage es dir noch einmal, sei stark und mutig, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was ist das für eine wunderbare Zusage für den Josef, für uns? Und das trifft die Zeit, wo Mose gestorben ist, und da stand Josef vor der großen Aufgabe, das Volk ins verheißene Land zu führen, in ein unbekanntes Land, unter permanenten Gefahren. Und Gott hat da nicht gesagt, da braucht es jetzt zuerst ein Survival-Training für die und für alle, die da mitwollen, auch keine perfekte Planung und Vorbereitung, sondern er hat einfach gesagt, er hat es total genial verkürzt und hat gesagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und das hat dem Josua wirklich Sicherheit gegeben, weil er hat ja den Gott schon kennengelernt, die ganzen Jahre, 40 Jahre Wüstenwanderung und all das, was passiert ist, der Auszug aus Ägypten. Und deswegen können wir uns auch verlassen auf das. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht verzagt, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit meiner gerechten, rechten Hand. Das war einer von wenigen Versen, die ich auswendig gelernt habe. Ganz am Anfang meines Glaubenslebens. Und um wie viel mehr gilt das, dieser Zuspruch auch für uns, wo wir doch jetzt Jesus in unseren Herzen tragen. Das hat ja der Josua damals nicht so deutlich wie wir gehabt. Wir wissen ja, Jesus lebt in uns. Und er sagt zu uns auch, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist auch so ein wunderbarer Vers, den ich mir immer wieder vor Augen halte. Und ich denke, für euch ist das auch ein großer Trost, dass wir wissen dürfen. Er ist immer bei uns, jeden Tag. Und dieser Umstand, der gibt mir immer wieder neue Kraft und minimiert meine Angst und Sorge. Ganz besonders auch jetzt in der Zeit, wo es so viele Kriege und Unruhen gibt. Das, was wir jetzt erleben im Nahen Osten oder in der Ukraine. Und der Zuspruch, ich bin mit euch, das ist nicht nur ein gut gemeinter Zuspruch, so wie wir sonst oft uns gegenseitig Mut machen, ja, das wird schon wieder, unser Herr wird uns schon helfen, sondern das ist wirklich ein göttliches, heiliges Versprechen von unserem großen Gott, dass er mit uns ist. Und ich glaube, jeder von uns kann das bestätigen, wenn es uns auch manchmal nicht so gut geht. Aber wir wissen, dass Gott, dass Jesus in uns viel stärker ist, seine Gegenwart, als alle Angst dieser Welt. Aber es ist ja so, Verheißungen müssen von uns aber auch angenommen und geglaubt werden. So ist es mit allen Verheißungen. Wir müssen sie annehmen und glauben. Auch Israel hat viele Verheißungen bekommen, aber sie verstanden es nicht oder nicht immer, sie mit ihrem Glauben zu verbinden. Die nächste Folie eben, die sagt das aus, das Wort nützte ihnen nichts, weil sie es nicht mit Glauben verbanden. Hebräer 4,2 sagt uns da der Paulus. Gottes Wort, das wirkt nicht automatisch. Es will und muss im Glauben von uns angenommen und auch geglaubt werden. Wenn wir fest im Glauben stehen und uns an Gottes Zusagen wirklich festhalten, sie ernst nehmen und beanspruchen für uns, dann werden wir auch immer wieder das Eingreifen Gottes erleben. Zumindest bei uns war es so. Und da gibt es noch so eine gewaltige Verheißung von Jesus, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten heute. Ich kann euch ja nur wenige Verheißungen bringen in der Kürze der Zeit, die für eine Predigt vorgesehen ist. Aber eine davon, die war für mich so wichtig und die möchte ich euch jetzt auch noch an euch weitergeben. Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und das ist für mich ganz eine wunderbare Verheißung. Und ich muss gestehen vor euch, es gibt und gab in meinem Glaubensleben immer wieder einiges, was zu wünschen übrig lässt, wo ich oft einmal versage, wo ich mich auch schuldig mache, wo ich wieder bekennen muss, dass ich versagt habe. Aber Gottes Reich und seine Sache waren vom Anfang an für mich immer wieder das Wichtigste. Da brauche ich mir nicht so viel vorwerfen, weil bei all dem, was auch meine Dienstzeit beim Zoll betroffen hat, da hätte ich diesen und jenen Karrieresprung machen können. Ich war da schon, habe da Zusagen gehabt, Zusicherung gehabt, aber mir war das andere lieber. Weil ich gewusst habe, wenn ich das mache, dann kann ich mich nicht mehr so einbringen. Und ich habe ja schon sehr früh auch damals mit Diensten in der Gemeinde begonnen und da hätte ich manches auslassen müssen. Und das war wirklich mir sehr wichtig. Und ich kann nur sagen, das hat sich gelohnt. Nicht nur für mich selber, sondern auch für die Gavi. Und ich glaube, wenn wir die Kinder fragen, man kann auch sagen, dass es für die ganze Familie gelohnt hat, dass mir wirklich das Reich Gottes wichtig war und dass ich manche Sachen fallen habe lassen. Und es ist uns zu einem großen Segen geworden. Denn durch das wurden wirklich verschlossene Türen geöffnet und Wege haben sie auftan, die sie sonst nicht auftan hätten. Nur ein paar Beispiele. Die Astrid, ihr kennt sie alle, die Astrid, die hat sie beworben um eine Lehrstelle in Bayern damals. Und da war vom Gesetz her, war das nicht möglich. Und wir haben gebetet und gerungen drum und dann ist das Unmögliche möglich geworden. Und Astrid hat die Lehrstelle, die eigentlich für Österreicher gesperrt war, hat sie gekriegt. Und so haben wir andere Sachen erlebt. Einmal eine Heilung vom Daniel, der mit seinen Ohren Probleme gehabt hat und verschiedene andere Dinge. Oder eins, was ich euch auch schon erzählt habe einmal, ich habe ja damals am Anfang des Glaubens, wir haben ja immer noch Schulden gehabt und dann hat unser Herr uns so wunderbar beschenkt, dass ich immer wieder, wir sind ja mit den Kindern gerne in den Urlaub gefahren, weil es ihnen gut getan hat, auch das Mittelmeerklima. Und da habe ich immer wieder mal einen gebrauchten Wohnwagen gekauft. Der erste hat nur 1.100 Mark gekostet damals. Den habe ich hergerichtet und dann nach dem Urlaub sofort wieder verkauft. Und mit an jeden habe ich einen Gewinn gemacht. Und das, dann habe ich, die Andrea war oft mit, wenn wir die Wohnwagen angeschaut haben und eben verhandelt haben oder gekauft haben schlussendlich dann. Und dann haben wir jedes Mal, wenn wir wieder so einen gehabt haben und nach dem Urlaub verkauft haben, dann haben wir gesagt, na, so einen günstigen kriegen wir nie mehr. Und der Herr hat es jedes Mal geschenkt wieder. Jedes Mal, das glaube ich, ist 6-7 Mal so gegangen. Und da haben wir, ohne dass ich die Leute jetzt beschissen habe, weil die haben sich auch wirklich gefreut, weil ich habe die immer in Graz verkauft, wo eine größere Nachfrage war. Und da haben wir so viel, habe ich da einen Gewinn gehabt, dass wir dann praktisch mehr oder weniger schuldenfrei waren in ein paar Jahren. Und das war so herrlich, endlich einmal, ohne zu wissen, am Monatsende kommt nur so viel Geld, dass ich das nicht einmal abbezahle, was überzogen war. Und das war eine große Wohltat. Also, jetzt höre ich auf zum Quatschen. Auf alle Fälle war es so, dass wir da sehr viel Segen erlebt haben. Übrigens, nachdem wir mit den Schulden so gut dagestanden sind, ist mit den Wohnwegen nichts mehr gegangen. Habe ich zweimal in einen Fußversuch gestartet, aber da war nichts mehr. Wir haben es auch nicht mehr gebraucht, es ist uns auch gut gegangen. Ja, jetzt lese ich das nochmal. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Pause. So wird euch das alles zufallen. Warum habe ich die Pause gemacht? Weil wir bedenken müssen, das eine kommt immer vor dem anderen. Und viele Verheißungen, wie auch diese, sind an Bedingungen gebunden. Eben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt das andere. Wenn wir bekennen, dann vergibt er. Wenn wir an ihn glauben, empfangen wir. Wenn wir ihn bitten, dann gibt er. Wenn wir anklopfen, dann öffnet er. Wenn wir seine Gebote halten, dann segnet er uns. Und da könnte man noch vieles dranfügen. Aber wir sehen, immer wieder sind auch da Bedingungen da, die wir einhalten sollten, weil sonst brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Aber bei all den positiven Führungen und Segnungen muss man auch festhalten, dass es auch Zeiten gibt, in denen wir auch manchmal durch Not, durch Leid, durch Krankheit gehen müssen. Wir wissen es ja vom Apostel Paulus, der hat ja berichtet, was dem alles passiert ist. Boah, kaum zu glauben, dass der dann immer den Weg noch weitergegangen ist. Der war eingesperrt, der ist gefoltert worden, gesteinigt worden und was weiß ich noch. Und eines hat ihn auch ziemlich fertig gemacht immer wieder. Und da lesen wir im 2. Korinther 12, 8 bis 9. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ich denke, wir kennen alle diesen Text da, oder die meisten von uns werden den Text kennen und daran dürfen wir auch festhalten, dass es Zeiten der Not gibt, der Krankheit und so weiter, aber Gott ist gnädig und wir wissen, am Beispiel von Paulus, dass er daran festgehalten hat. Und wir wissen, dass die Gnade Gottes ihn nie verlassen hat und er das Ziel erreicht hat, trotz allem, was ihm passiert ist. Und auch wir werden das Ziel erreichen und einst mit Paulus und all den anderen Heiligen vor Gottes Thron versammelt sein, um ihn zu loben und zu preisen. Und im 1. Thessalonicher Brief lesen wir dazu, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Und dann werden wir auch verwandelt werden. Der Körper wird nicht irgendwie rekonstruiert, sondern er wird wirklich vollkommen neu und makellos sein. Das ist ja auch was Wunderbares. Wenn uns jetzt zu Lebzeiten alles wehtut und wir gehen schon krumm, aber da wird alles neu sein. Wunderbar. Und es gibt einige unter uns, die jetzt auch eben Not erleiden, die krank sind. Ich denke an die Traude zum Beispiel, aber auch andere. In David geht es nicht so gut, der ist heute übrigens eh nicht da. Und ja, andere müssen eben durch den Krieg in ihrem Heimatland in der Ukraine, machen die ziemlich viel mit. Aber ihr Lieben, das Wunderbare, was uns erwartet und worauf wir ja hinarbeiten, ist ja das, dass es im Himmel dann keine Schmerzen mehr geben wird. Keine Not, kein Leid, keine Angst und auch keine Panik, keine Panikattacken, keine Müdigkeit, wie ich heute benannt bin, keine Depressionen und auch keine Vergänglichkeit mehr. Und das ist das Wunderbare. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Verheißungen da, die ich uns mitgeben möchte. Ja, genau. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Und was passiert dann noch? Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, haben wir vorher auch schon gehört, habe ich schon gesagt, kein Leid und keine Schmerzen. und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wie wunderbar und gnädig ist doch unser Gott. Er hat uns sein Wort gegeben und seinen Heiligen Geist, dass wir sein Wort da verstehen und begreifen können. Und seine Zusagen und Verheißungen weisen uns den Weg. Sie bringen uns ans Ziel, in die ewige Herrlichkeit zu Gott, unserem Herrn. Deshalb lasst uns daran festhalten, denn Gott ist treu. Was er verspricht, das hält er auch. Amen. Ich möchte noch kurz beten zum Schluss. Lieber Vater, lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbaren Verheißungen, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass sich alles erfüllt hat mit deinem Kommen, was vorausgesagt worden ist über deine Geburt, über dein Leben, über deinen Tod, über die Auferstehung. Und wir danken dir, dass wir auch fest für uns in Anspruch nehmen dürfen und glauben dürfen, all das, was steht, was wir jetzt gelesen haben, über unser neues Leben, über die Endzeit und über unsere Zukunft in der ewigen Herrlichkeit, dass das genauso zutreffen wird, weil du ein Gott bist, der nicht lügt, sondern das, was er verspricht, hält er. Und wir danken dir und das bitte jetzt für uns alle, dass wir uns nicht fürchten, und dass wir unseren Weg weiterhin gehen, weil du mit uns bist, Herr Jesus. Segne alle, die heute nicht unter uns sein können. Segne alle, die zu unseren Familien gehören. Amen.